grüße euch zu einer neuen Folge von Rare Stories und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über eine Erkrankung, die man zwar selten hört, die aber das Leben von Betroffenen und ihren Familien jeden Tag prägt. Es geht um Epidermolysis bullosa, kurz EB. Manche nennen sie auch die Schmetterlingskrankheit, weil die Haut der Betroffenen so empfindlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings. Was das im Alltag wirklich bedeutet und was medizinisch dahinter steckt, darüber spreche ich heute mit zwei Gästen. Mit Clara Ziegler, die seit ihrer Geburt mit EB lebt und uns ganz offen erzählt, wie sie ihr Leben trotzdem aktiv und selbstbestimmt gestaltet. Und ich vermute mal, der ein oder andere kennt sie auch von Instagram. Und ich spreche mit Frau Dr. Susanne Meisterfeld von der Uniklinik Dresden, Expertin für seltene und Autoimmunhauterkrankungen. Und sie erklärt, was bei EB im Körper passiert und warum frühe Aufklärung so entscheidend ist. Und ich denke, das wird eine Folge über Aufklärung, Mut und darüber, wie viel Stärke hinter verletzlicher Haut stecken kann. Ich freue mich sehr, dass Sie oder dass du da bist. Schön, dass wir mal wieder ein Interview zu dritt führen.
Hallo.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Frau Dr. Meisterfeld, dann fangen wir mal ganz vorne an. Was genau ist denn EB eigentlich? Und ich habe es gerade schon erwähnt, aber warum wird sie eigentlich genau Schmetterlingskrankheit genannt?
Ja, also EB, das haben Sie, glaube ich, auch schon gesagt, ne, bedeutet, ist eigentlich ein Sammelbecken für insgesamt sehr fragile Haut, also für seltene angeborene Hauterkrankungen, bedeutet ausgesprochen Epidermolysis bullosa. Da steckt praktisch die Erkrankung schon fast drin im Namen. Epidermolysis von praktisch Verlust der Zellintegrität, ne, der Zellzusammenhalt geht verloren und bullosa von der Blasenbildung einfach. Das ist wirklich eine sehr seltene Erkrankung, kommt auf etwa eine von 25.000 Geburten in Deutschland. Und die Ursache für diese Erkrankung liegt tatsächlich in Mutationen von Genen. Und diese Gene kodieren Eiweiße in der Haut, die für den Zellzusammenhalt letztlich verantwortlich sind. Das heißt, wenn diese Gene nicht mehr da sind oder kaputt sind, nicht mehr richtig funktionieren, dann können die Zellen in der Haut nicht mehr miteinander verbunden sein. Praktisch wie so ein Klettverschluss, der verloren geht. Und bereits kleinste Verletzungen, Traumen, die bei gesunder Haut eigentlich nichts verursachen würden, führen da schon zu Blasenbildung, zu Wunden, zu einer ganz schnellen Verletzlichkeit. Und daher auch, wie Sie auch schon gesagt haben, eingangs kommt auch der Name Schmetterlingskrankheit, weil wirklich die Haut nicht in allen Fällen, aber bei schweren Formen doch so empfindlich ist wie der Flügel eines Schmetterlings. Das hört sich zwar jetzt erstmal ganz nett und blumig formuliert an, aber wenn man damit leben muss, dann ist das natürlich weniger schön für die Patienten.
Genau. Schmetterling hört sich eigentlich so schön an. Und Clara, ich würde jetzt auch gerne mal, weil wir halt diese ganz tolle Konstellation haben, dass wir was aus dem medizinischen Lehrbuch erfahren von Frau Dr. Meisterfeld, aber auch von dir direkt, die damit lebt. Und ich darf verraten, beziehungsweise werden wir einfach dein Instagram-Kanal auch in die Shownotes legen, weil derzeit folgen dir, glaube ich, fast 73.000 Menschen, also 72.800, das ist eine ganze Menge. Und du heißt dort auch Schmetterling Clara. Von daher, das ist auch etwas, du hast quasi diese Umschreibung übernommen. Ich habe schon erwähnt, bei dir wurde die Diagnose ja direkt bei der Geburt gestellt. Klar kannst du dich wahrscheinlich an die ersten Jahre kaum erinnern, aber weißt du, wie das für dich oder beziehungsweise für deine Familie am Anfang so war, sich mit dieser seltenen Krankheit dann doch auseinanderzusetzen?
Also ich und in dem Fall auch meine Eltern natürlich hatten Glück, dass ich in Würzburg geboren bin, zwar in der reinen Entbindungsklinik, aber ich bin gleich in die Uniklinik gekommen und da gab es einen Professor, der die Erkrankung gekannt hat. Und deshalb konnte sie relativ schnell diagnostiziert werden. Allerdings lag ich trotzdem noch 6 Wochen in der Klinik im Inkubator, weil niemand so genau wusste, wie man mit mir umgehen sollte. Und in der Zeit kam dann eine Krankenschwester aus Salzburg und hat meinen Eltern gezeigt, wie sie mit mir umgehen müssen, wie sie mich verbinden müssen, wie sie mich anfassen können und so weiter. Mhm. Und ja, die ersten Jahre hatten wir dann auch einen Pflegedienst zur Unterstützung beim Verbandswechsel. Aber natürlich ist es schwierig, wenn das Kind dann anfängt zu krabbeln. Ich bin nicht gekrabbelt, aber dann auch zu laufen. Ich bin die ersten, also bis ich 3 war, bin ich nur an der Hand gelaufen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie wusste, dass es blöd ist, wenn ich hinfall oder so. Und natürlich bin ich auch mal hingefallen, was dann auf gut Deutsch einfach scheiße war. Aber ja, es wird wieder aufstehen, weitermachen, sage ich immer.
Ja, super. Klar, du hast es gerade schon gesagt, natürlich als Kind, man entdeckt die Welt, ne? Dann kommt es natürlich mal dazu, dass man sich irgendwo anstößt und auch mal hinfällt. Und ja, wie würdest du sagen, wie spürst du die Symptome gerade so im Alltag? Wie sieht dein Alltag, ist immer so ein blöder Begriff, der Alltag, aber wie sieht dein Leben so derzeit aus? Wie lebst du mit EB derzeit?
Also seit 2016 hat sich EB bei mir nach und nach verschlimmert. Ich hatte 2019 dann auch eine schwere Blutvergiftung. Und ja, ich sag immer, seitdem ist alles anders. Also meine Eltern, vor allem meine Mutter, haben jahrelang den Verbandswechsel allein bei mir gemacht. Aber seit der Blutvergiftung kommt unter der Woche zumindest täglich ein Pflegedienst, um uns zu unterstützen. Mhm. Seitdem habe ich jeden Vormittag 2,5 bis 3 Stunden Verbandswechsel. Damit ist dann auch der Vormittag weg. Und ja, am Nachmittag habe ich dann Freizeit, nenne ich es mal, in der ich arbeite, eben für meinen Social-Media-Account auch, oder auch was unternehme oder auch einfach nur mal Serie schaue. Und ja, das ist eigentlich so mein Alltag, morgens Verbandswechsel und nachmittags Freizeit.
Ja, also es nimmt schon einen großen Part tatsächlich ein. Frau Dr. Ja. Meisterfeld, wir haben jetzt schon gehört, was Clara beschreibt, wie ihr Alltag aussieht. Es gibt ja noch andere Formen von EB. Können Sie uns mal so einen kurzen Abriss geben? Welche Symptome treten so typischerweise auch oder können auftreten?
Also das Spektrum ist tatsächlich super bunt und unterschiedlich. Und selbst wenn Patienten die gleiche Mutation haben, heißt das nicht, dass der Krankheitsverlauf oder die Ausprägung genau die gleiche ist. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Insgesamt kann man sagen, man unterscheidet 3 Formen der Epidermolysis bullosa. Und die hängt immer, also die Form hängt davon ab, wie welche Mutation die Erkrankung auslöst. Mit der Mutation wird das Eiweiß praktisch in der Haut festgelegt und damit die Höhe des Defektes. Ne? Und man kann ganz, ganz grob sagen, dass je höher in der Haut dieser Defekt sitzt, desto milder in Anführungsstrichen verläuft die Krankheit. Ne? Es gibt 3 große Formen. Einmal die EB simplex. Das ist praktisch, da sitzt der Defekt relativ oben in der Oberhaut. Die Blasen sind relativ dünn und kommen wirklich eher nur davor, wo mechanisch belastete Areale an der Haut sind, wie Hände, Füße, manchmal auch ganz, ganz milde Stellen, wo die Patienten gar keine Wunden haben, sondern nur Nagel verändert ist. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Dann gibt es die junktionale EB, das ist praktisch so ein Mittelding, sage ich jetzt mal. Da liegt die Mutation zwischen Ober- und Lederhaut im Bereich der oberen Basalmembranzone. Da haben die Patienten auch teilweise sehr schwere Verläufe, wobei das auch wiederum sehr unterschiedlich ist. Es können große Wunden und auch Schleimhautbeteiligung und Zahnprobleme auftreten. Und dann gibt es noch die dystrophe EB. Da liegt ist das defekte Gen, das Kollagen Typ 7 praktisch, das ist betroffen. Entweder ist das verloren oder funktioniert nur mangelhaft. Und das ist wirklich eine ultraseltene Erkrankung, muss man sagen. Ne? Und da unterscheidet man auch wieder die rezessive dystrophe EB von der dominanten dystrophen EB. Und die Clara hat jetzt die rezessive DEB letztlich. Genau. Und das ist wirklich eine Erkrankung, die bei einigen Patienten wirklich zu starken Einschränkungen führt mit Narbenbildung und Verwachsung von Fingern und Zehen. Was man jetzt ganz allgemein sagen kann, ist, dass Wunden auftreten und Blasen auftreten können an mechanisch beanspruchten Stellen, aber auch an der restlichen Haut. Da reicht manchmal schon der Druck von Kleidung aus oder Scherkräfte, die durch, ja, durch einen kleinen Sturz oder so oder einen Stoß an der, am Türrahmen ausgelöst werden können. Schleimhäute sind betroffen, unter Umständen auch die Speiseröhre sind betroffen, damit verbunden wieder chronische Wunden, Eiweißverlust, Mangelernährung teilweise durch Engstellen im Bereich der Schleimhäute. Also das ist wahnsinnig unterschiedlich, der Verlauf. Das muss alles nicht sein, kann aber sein. Es gibt Patienten, die haben genetisches Mosaik, das heißt, die haben sowohl gesunde Haut als auch erkrankte Haut. Das ist, wie gesagt, selbst wenn man die Diagnose im Kindesalter erhält, muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Gerade die Patienten, die eine milde EB haben, die eine Simplex-Form haben, da kann es sein, dass sich das Ganze wieder verwächst, sage ich jetzt mal, ne, mit Verbesserung der Haut, des Hautzusammenhaltes im Alter, mit Besserung der Haut. Festigkeit, sage ich jetzt mal, im Alter, kann es auch sein, dass sich diese empfindliche Haut wieder ein bisschen verbessert im Jugend- oder Erwachsenenalter. Das sehen wir auch tatsächlich. Was auch sehr belastend ist für viele Patienten, ich weiß nicht, ob Sie, Clara, wenn ich Clara sagen darf.
Ja, klar.
Genau, also auch Juckreiz ist ein Problem für die Patienten, gerade mit dieser dystrophen Form. Ne? Also das ist was man gar nicht weiß unbedingt als Arzt. Ne? Am Anfang habe ich das nie abgefragt, weil ich das einfach nicht wusste, aber das durch diesen Entzündungsprozess, den diese chronischen Wunden machen, praktisch entsteht Juckreiz, die Patienten kratzen, durch das Kratzen entstehen wieder neue Wunden und so weiter. Und das ist durchaus auch was man perspektivisch behandeln kann und auch schon behandelt. Ne? Also
ist das, Clara, wo du dich wiederfindest?
Ja, schon auf jeden Fall. Also früher hatte ich gar nicht so viele Probleme damit, ebenso wie mit Schmerzen. Das war früher gar nicht so ein großes Thema. Aber wie gesagt, seitdem sich meine Erkrankung verschlechtert hat, ist beides mehr zu einem großen Thema geworden.
Also problematisch ist durchaus auch, dass die Wunden unter Umständen, je älter die Patienten werden, auch gar nicht mehr richtig abheilen. Das sind dann wirklich chronische, tiefe Wunden und da ist tatsächlich das Problem, dass man da auch schauen muss als Arzt, ob sich da irgendwelche Tumore drauf entwickeln, also sogenannte Plattenepithelkarzinome. Das ist eine Form des Hautkrebses, der eben auch auf diesen chronischen Wunden wachsen kann. Und deshalb ist es schon auch wichtig, dass die Patienten regelmäßig gesehen werden, also die Wunden kontrolliert werden, ob sich da irgendwelche Veränderungen ergeben, die man unter Umständen mal bioptieren muss und gucken muss, ob da irgendwas nicht ganz so richtig läuft.
Und das heißt, auch der Pflegedienst, der so einen Verbandswechsel dann auch übernimmt, muss natürlich auch ein geschultes Auge haben, ne, um da auch immer den Verlauf der Wunden, die Veränderung der Wunden zu dokumentieren und im Blick zu haben.
Also einerseits der Pflegedienst, aber auch der Patient selbst sollte geschult sein und wissen, wie das unter Umständen aussehen kann. Und dann finde ich es auch immer wichtig, wenn der Arzt doch alle 3 Monate mal drauf schaut, der hat nochmal einen anderen Blick. Unter Umständen versuchen Patienten das ja zu verstecken. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ne, dass das Pflaster einfach nicht abgenommen wird. Und dann guckt man Menschen und sagt, lassen Sie uns doch nochmal eine Biopsie nehmen. Weil man natürlich auch Angst hat vor so einer Situation. Was ist, wenn es jetzt weitergeht und wenn da was Positives rauskommt?
Nun könnte man ja meinen, dass die Erkrankung relativ schnell zu erkennen ist, aber dennoch kommt es, dass einige Betroffene lange brauchen, bis die Diagnose gestellt wird. Frau Dr. Meisterfeld, was könnte so der Grund sein? Was ist das Tückische daran, dass man diese seltene Erkrankung nicht sofort erkennt?
Also die Erkrankung ist ja, wie gesagt, selten, ne? Und was selten ist, wird natürlich schwieriger erkannt, wobei ich tatsächlich denke, dass gerade so schwere Formen, wo das Kind im Krankenhaus geboren wird, so wie das bei der Clara damals auch der Fall war, mittlerweile denke ich, also zumindest wenn es im Krankenhaus geboren wird, gut erkannt wird, weil gerade diese Kinder, man erkennt das nicht im Ultraschall, diese Erkrankung, sondern erst wenn das Kind geboren ist, haben schon solche Veränderungen, einerseits durchs Geburtstrauma, aber teilweise auch durch fehlerhafte Anlagen der Haut, sage ich jetzt mal, das sieht man relativ häufig, dass Teile der Haut einfach fehlen. Man sagt Aplasia cutis dazu. Das ist einfach ein kleines Areal, wo die Haut gar nicht richtig gewachsen ist. Das sind so rötliche Stellen. Das ist häufiger bei den Kindern und dann in Verbindung mit einer Blasenbildung beim Neugeborenen aufgrund des Geburtstraumas durch den Geburtskanal, sage ich jetzt mal, Das kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so schwierig ist zu diagnostizieren. Schwieriger ist dann wirklich abzusehen, wie entwickelt sich das Ganze, weil das kann man tatsächlich nicht vorhersagen. Da braucht man dann weitere Diagnostik. Und schwierig wird es dann tatsächlich eher bei diesen einfachen Formen, wo die Patienten unter Umständen einfach nur eine Nagelveränderung haben oder ganz selten mal eine Blase, wenn nach einem schweren Sturz. Das dauert sicherlich oder wird unter Umständen gar nicht erkannt. Das ist durchaus möglich.
Mhm. Clara, du hattest vorhin schon gesagt, also der Vormittag ist schon verplant mit dem Wechsel der Verbände durch den Pflegedienst und ja, du hast wahrscheinlich auch einen ganz guten Überblick über deine Wunden tatsächlich auch. Wenn der Nachmittag jeden Tag verplant ist, wie gestaltest du den Rest des Tages oder beziehungsweise was hilft dir vielleicht auch mal so auf andere Gedanken zu kommen, weil du bist natürlich jeden Tag mit deiner Erkrankung konfrontiert.
Ja, schon. Also Social Media ist auch eine Art Ablenkung. Also Ablenkung ist vor allem beim Thema Schmerzen für mich ganz, ganz wichtig. Aber auch Unternehmungen. Ich gehe gern Eis essen, Kaffee trinken, shoppen, ins Kino, auf Konzerte oder so. Mhm. Und ja, da bin ich gern unterwegs, vor allem im Sommer. Ich glaube, ich bin da eher so die Ausnahme unter den EB-Betroffenen. Viele hassen den Sommer, weil man trägt viele Verbände. Wenn es warm ist, dann schwitzt man schneller und so. Aber solange ich einen Ort habe, wo ich mich wieder abkühlen kann, ist das für mich kein großes Problem. Außer wenn es richtig, richtig heiß wird. Aber so 20, 25 Grad, mal auch ein bisschen mehr, das liebe ich total. Und ja, da bin ich dann eben auch einfach gerne draußen, drehe Videos für Instagram oder bin auf den genannten Veranstaltungen.
Das heißt, du bist ein Sommermensch, du magst es einfach, wenn es hell draußen ist und wenn es warm draußen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Triffst dich mit anderen Leuten. Du hast es auch gerade nochmal gesagt, du zeigst auch deine Geschichte ganz offen auf Instagram. Das ist auch das, was total bemerkenswert ist und total Respekt verdient. Das ist auch, ja, man weiß, es ist harte Arbeit, ne, so einen Social-Media-Kanal zu betreuen, erst recht mit so vielen Followern. Aber EB ist eine seltene Erkrankung, da sagte schon der Name. Es gibt nicht so viele Betroffene. Ich glaube, Frau Dr. Meisterfeld, Sie sagten, es ist einer von 25.000 Geburten in Deutschland. Ne? Das hatten Sie, glaube ich, gesagt.
Genau, das ist korrekt.
Genau, und das heißt, es gibt ja gar nicht so viele. Wie wichtig ist dir auch der Austausch mit anderen Betroffenen? Und auch, was bedeutet dir der Austausch auf Social Media? Was gibt es dir und ja, was gibst du vielleicht auch den Leuten?
Also erstmal der Austausch mit anderen Betroffenen ist für mich sehr wichtig über Social Media, aber auch persönlich. Ich habe eine Freundin mit der gleichen Erkrankung, die wohnt nur circa eine Dreiviertelstunde entfernt. Da treffen wir uns auch mal privat oder auf den Treffen der Selbsthilfegruppe treffe ich sie und auch andere Betroffene. Und das ist immer sehr schön, da zusammenzukommen und sich auszutauschen und auch mal nichts Besonderes zu sein, weil jeder hat ja das gleiche Schicksal, die gleichen Probleme und so. Aber auch der Austausch mit Menschen mit anderen Erkrankungen oder Behinderungen ist auch für mich sehr wichtig, wenn es jetzt um Barrierefreiheit oder so geht oder um Anträge für Hilfsmittel oder sonst irgendwas. Mhm. Da kann man sich immer wieder gegenseitig Tipps geben und da bekomme ich viel von anderen, aber ich denke, ich kann den anderen auch ein bisschen was geben an Infos und Unterstützung und so.
Definitiv. Also ich denke schon, dass du da auch eine Vorreiterin bist und ich glaube, dich einfach für ja, Inklusion einsetzt, ne? Und Barrierefreiheit gerade auch über das Thema EB hinaus. Und so wie du sagst, ne, man ist ja so viel mehr als nur jetzt EB betroffen, sondern ihr habt wahrscheinlich auch ganz andere Themen, die halt junge Menschen einfach mal so haben, über die man sprechen würde.
Genau. Ja, genau.
Frau Dr. Meisterfeld, die EB wird ja vererbt quasi. Es gibt auch eine genetische Komponente. Was bedeutet das für Familien beziehungsweise auch für Betroffene in der Familienplanung? Ist das bei Ihnen Thema, wenn Sie mit den Betroffenen zu tun haben in Ihrer Sprechstunde?
Das ist natürlich ein Thema, ne? Dadurch, dass das weitergegeben wird unter Umständen, wenn praktisch die Eltern Träger einer Mutation sind, müssen wir immer empfehlen, dass wenn weiterer Kinderwunsch ist, dass sich die Eltern untersuchen lassen. Das machen wir sowieso am Anfang, wenn das Kind geboren ist, dass man sowohl das Kind einmal nach Mutationen untersucht, logischerweise, aber auch die Eltern, um zu gucken, wie ist der Vererbungsmodus, was sind für Mutationen da, und dann muss man mit dem Patienten oder mit den Angehörigen auch besprechen, wie hoch ist das Wiederholungsrisiko, wenn weiterer Kinderwunsch bestehen sollte. Also ich hatte bisher den Fall noch nicht, aber wir machen das natürlich bei den Eltern, aber dass der Wunsch dann nach einem weiteren Kind so groß ist, dass ich das tatsächlich so besprochen habe, wie hinsichtlich Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, das war bisher noch nicht in meinem Aufgabenfeld. Ich denke, das wäre dann auch eher mit Begleitung der Humangenetikern.
Die Clara hatte gerade schon gesagt, was auch helfen kann, ist natürlich unter anderem der Austausch mit anderen Betroffenen. Ja, wie gesagt, es ist eine seltene Erkrankung. Ist das auch Thema neben der medizinischen Behandlung, dass Sie auch, ich sage jetzt mal, emotionalen Support geben und auch vielleicht über Selbsthilfegruppen aufklären? Wie sind Sie eigentlich aus medizinischer Sicht mit anderen Betroffenen, sage ich mal, vernetzt oder mit Selbsthilfegruppen?
Also das finde ich schon extrem wichtig, dass diese Patienten nicht nur mich als Arzt kennen. Also einerseits versuche ich als Arzt natürlich emotional zu begleiten, aber ich versuche auch, je nachdem, wie die Familie strukturiert ist, Hilfe oder Support anzubieten in hinsichtlich Vernetzen. Wir hatten beispielsweise dieses Jahr auch eine kleine Veranstaltung für alle EB-Betroffenen aus Dresden, also aus unserer Klinik. Die haben wir angeschrieben. Das wurde super dankbar angenommen. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Es kamen wirklich viele Patienten, die auch sehr dankbar waren, obwohl das Spektrum, wie schon, ja, bekanntermaßen sehr unterschiedlich ist, auch dieses Patienten, die Gruppe, die wir dann vor Ort hatten, praktisch auch sehr, sehr unterschiedlich in der Krankheitsausprägung war. Und trotzdem waren die alle sehr, sehr dankbar und haben sich total gefreut, einerseits von uns so ein bisschen was Aktuelles zu hören, andererseits auch sich gegenseitig kennenzulernen, und da war auch der Wunsch nach Wiederholung da. Das versuche ich immer zu kommunizieren mit dem Patienten oder zu gucken, wie wünscht der Patient das. Dann versuche ich natürlich auch zu sagen, es gibt Zentren, ne, gerade die schwer betroffenen Patienten, die binde ich auch ans Zentrum an, weil da die Versorgung einfach nochmal eine ganz andere ist als bei uns in Dresden. Ne, die haben spezialisierte Kinderärzte, spezialisierte Zahnärzte, Gastroenterologen, die gerade auch die kleinen Kinder viel besser versorgen können, als wir das hier können. Und das finde ich unheimlich wichtig, ne? Weil gerade diese Patienten oder auch die Eltern, die sitzen ja sehr häufig beim Arzt. Der Arzt schaut sich die Diagnose an, liest Epidermolysis bullosa und denkt, keine Ahnung, was ist das? Dann müssen die Familienmitglieder erstmal erklären, was das genau ist, wie der Umgang ist. Man muss auf Pflaster verzichten, ne? Da fängt es ja schon an. Das ist ganz, ganz, ja, es sind solche Kleinigkeiten. Und wenn die Patienten merken, da sitzt einem jemand gegenüber, der sich ein bisschen mehr damit auskennt, als sonst die Erfahrung so ist mit den anderen Ärzten, sind die total dankbar. Ne? Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich Zeit nimmt, dass man die Patienten nicht in 20 Minuten Zeitslot in der vollen Sprechstunde steckt, sondern lieber dann am Nachmittag mit einem längeren Zeitslot und mit Schwestern die Zeit haben, gerade für die Kinder, für den Verbandswechsel und für die Eltern. Dann ist das natürlich auch sehr wichtig, wenn man das, und schön, wenn man das umgesetzt bekommt. Das klappt nicht immer, aber das versuche ich schon im Alltag, gerade wenn es um Verbandswechsel oder auch Gentherapie geht, dass man da wirklich versucht, sich Zeit zu nehmen und auch mal neben dem Medizinischen dann den Alltag bespricht. Wie geht's weiter? Wie klappt die Eingewöhnung im Kindergarten? Wie geht's Ihnen mit der Arbeit? Wie haben Sie sich jetzt eingelebt im neuen Alltag praktisch mit Kind, mit dieser Erkrankung und dann aber trotzdem auch wieder im Job? Das ist schon sehr wichtig aus meiner Sicht.
Wir wagen jetzt einfach mal den Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie denn, wie wird sich vielleicht die Versorgung von EB, weiß nicht, in den nächsten Jahren, diese große Fünf-Jahres-Frage, verändern? Kann man, also ist da was abzusehen, was man mitteilen darf?
Die Wundverbandstoffe werden immer moderner und besser. Das kann man auch sagen. Und natürlich auch die Diagnostik hinsichtlich Krebsfrüherkennung und so weiter. Da gibt es auch immer mehr, auch nicht invasive Mittel, die man einsetzen kann.
Clara, auch mit dir würde ich mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Was würdest du dir selbst auch wünschen für alle, die vielleicht EB haben, so wie man dem Thema begegnet?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass EB bekannter wird und ja, dass wir nicht mehr so, also wir EB-Betroffene nicht mehr so angestarrt werden vielleicht auf der Straße, und ein großes Vorurteil ist ja auch, dass EB ansteckend ist, was es natürlich nicht ist, aber da merkt man schon, dass Menschen manchmal dann auch Abstand nehmen, weil sie eben Angst haben, dass es ansteckend sein könnte, oder auch Hände schütteln oder so, weil viele Angst haben, dass sie einen damit gleich verletzen oder Schmerzen verursachen könnten oder so. Dabei ist es, also ich spreche jetzt hier von mir, ganz normal möglich. Und ja, da würde ich mir einfach noch mehr Sichtbarkeit und noch mehr Aufklärungsarbeit wünschen, vor allem in Deutschland, da die Erkrankung da ja, ja, wie gesagt, noch nicht so bekannt ist.
Mhm. Und wahrscheinlich deswegen machst du ja auch deinen Social-Media-Auftritt.
Genau.
Und ich darf es verraten, liebe Clara, am 10.10. kommt dein Buch raus, von dir tatsächlich geschrieben, Mehr als meine Haut, mein Leben mit der Schmetterlingskrankheit. Ist der Titel korrekt? Habe ich es korrekt vorgelesen?
Ja.
Seit dem 10.10. ist es erhältlich. Und Clara, was würdest du vielleicht jetzt anderen Betroffenen auf den Weg geben, die vielleicht noch nicht so den Kontakt zu anderen EB-Betroffenen haben oder die vielleicht auch, ja, vielleicht sich ganz frisch damit so intensiv auseinandersetzen? Was könntest du denen mitgeben?
Also ich hatte selbst jahrelang keinen Kontakt zu EB-Betroffenen, weil meine Eltern damals, als sie die Diagnose bekommen haben, von anderen EB-betroffenen Eltern Anrufe bekommen haben und die ihnen gesagt haben, wie schlimm das noch alles wird und so. Und deswegen haben sich meine Eltern erstmal distanziert. Aber als ich so 14, 15 war, sind wir das erste Mal aufs Treffen der Selbsthilfegruppe gegangen. Und ja, es war für mich auf jeden Fall erstmal irgendwie ein Schock, auch andere EB-Betroffene zu sehen, vor allem auch Betroffene, denen es schlechter geht als mir. Denn damals ging es mir auch noch relativ gut verhältnismäßig. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass eben der Austausch sehr wichtig ist und dass natürlich auch da Freundschaften entstehen können.
Ach schön, das klingt total toll. Und ja, mit dieser tollen Botschaft möchte ich auch diesen Podcast beenden. Vielen Dank, Frau Dr. Meisterfeld, für die medizinische Erklärung auch und die Einführung zum Thema EB, Schmetterlingskrankheit. Und Clara, vielen, vielen Dank für den Einblick, ja, in deinen Alltag, weil ich denke, das ist eine wunderbare Ergänzung, das zu hören und das zu erfahren, was nicht im Lehrbuch steht. Von daher geben wir diese Information frei und raus und sind gespannt, wie diese Folge ankommt. Und ich darf verraten, dass wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Folgen uns noch mehr mit EB beschäftigen, hier im Rare Stories Podcast. Also seit nächsten Monat wieder mit dabei und das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es eine neue Geschichte dazu gibt. In diesem Falle mit EB. Vielen Dank an Sie beide, an euch, und bis bald. Schön, dass Sie da waren. Schön, dass ihr da wart.
Danke.
Dankeschön.